Heute mit einem speziellen Sommer-Special, denn wir sind wieder zerrissen in der Welt zwischen Aufstehen, früh laufen gehen, zwischen Jetlag und Zuhause sein. Alles wie immer, wenn man im Bestzeit-Podcast unterwegs ist mit Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, das sind so die Morgen, wo ich mich frage, wo bin ich eigentlich ganz genau, wer bin ich und wie spät ist es und was ist überhaupt los? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Jetlag haut einen dann doch ganz schön durcheinander, aber Sonne scheint, also insofern alles wie immer. Ich hoffe bei dir auch, Philipp, alles gut?
Ja, soweit. Ich bin da zwar nicht in einer anderen Zeitzone wie jetzt du aktuell, aber der Tag ist gut geclustert mit Terminen und Verpflichtungen und so weiter, deswegen wird das heute eher eine ungewöhnlich kurze Aufnahme wahrscheinlich werden, zumindest für die von uns verwöhnte Community, die inzwischen ja gewohnt ist, mindestens mit 90 Minuten Entertainment und Lauf-Insights versorgt zu werden, üblicherweise. Deswegen, heute wird es wahrscheinlich ein bisschen kürzer, weil ich tatsächlich nachher auch nochmal weg muss. Bei Ralf ist es aktuell wahnsinnig früh, es ist kurz nach 6 bei Ralf und er ist auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen gejetlaggt, das kann man sagen. Der ist noch nicht ganz angekommen, was auch nicht verwunderlich ist, weil du ja erst am Dienstag angereist bist. Und soweit ich das ja in unserem Chat verfolgt habe, war das jetzt sowohl bei dir als auch bei deinen Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht so ganz problemfrei, sage ich jetzt mal, die Anreise in die USA.
Ja, also das ist ja immer auf der einen Seite die Aussicht auf 9 Stunden Zeitunterschied. Ja, das haben wir halt hier, weil wir an der Westküste sind, also in Oregon, ganz oben in Richtung Portland oder Seattle. Das sind die größeren Städte. Eugene heißt ja hier der Austragungsort, der gleichzeitig Weltmeisterschaften kennt in Europa jetzt nicht jeder. Klar, Leute, die sich mit gleichzeitig auseinandersetzen, schon. Aber dann weißt du ja schon, dass halt 9 Stunden Zeitverschiebung deinen Biorhythmus halt ziemlich durcheinander rütteln. Das ist einfach erstmal so. Und das ist dann auch egal eigentlich, was für eine Uhrzeit ist. Du fühlst dich die ganze Zeit irgendwie so matschig. Zumal wir ziemlich ohne dann halt einfach mal zu sich zu kommen angefangen haben zu arbeiten. Also das ging halt direkt am nächsten Tag los. Das heißt, du schläfst dann die erste Nacht erstmal nicht so richtig toll. Ich hatte noch im Vergleich die geschmeidigste Anreise. Bei mir waren halt nur so die ersten Züge, die dann ausgefallen sind, von Köln halt nach Frankfurt fahren. Das war aber alles noch Pillepalle. Aber andere Kollegen hatten dann gar keinen Zubringerflieger mehr und mussten dann von zum Beispiel Hamburg nach München zum langen Flieger mit dem Auto nachts hinfahren. So, wenn du dann halt schon mal von Hamburg nach München gefahren bist, das ist jetzt auch ungefähr die weiteste Strecke, die du in Deutschland zurücklegen kannst, dann einen 12-Stunden-Flug vor dir hast und dann nochmal umsteigen musst, ja, dann ist halt dann auch irgendwann gut. Ja, gestern Abend kam halt dann noch die Maral an, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, die das erste Mal moderiert, die war auch ziemlich durch und Frank Busemann, der hatte noch
das
den
Spaß. Das habe ich gesehen auf Instagram.
Der war mitten in den Urlaubsleuten, ja genau, der war mitten in den Urlaubsleuten in Düsseldorf, weil der halt wieder über Düsseldorf geflogen ist und der hat alleine, glaube ich, 3 Stunden in der Security gestanden, also das ist natürlich dann jetzt auch alles nur so ein halber
Wahnsinn,
Spaß.
Ja.
Dagegen ist es hier sehr relaxed, weil es ist halt einfach eine kleine Stadt, ja, die hat halt so gut 150.000 Einwohner, das ist ja in amerikanischen Verhältnissen klein. Und es ist so eine College-Stadt halt, ne?
Sehr relaxed. Genau, es hat eine sehr berühmte Uni, muss man sagen. Also vor allem vor dem Hintergrund, was den leichtathletischen Background anbelangt. Wahrscheinlich auch in anderen Sportarten super. Da bin ich jetzt vielleicht nicht ganz so bewandert, womöglich auch im Football oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall in der Leichtathletik ist die Uni, was Laufen auch anbelangt, extrem bekanntes Aushängeschild. Also auch Leute wie Galen Rupp oder Matthew Centrovitz beispielsweise sind dort zum Studieren gegangen. Auch jetzt, wie heißt der kleine, Kuppertier, glaube ich, und solche Leute, Cole Hocker, waren alles Studenten oder sind noch Studenten, soweit ich das noch auf dem Schirm habe. Und dementsprechend, ja, hat einen großen Namen in der Lauf- Uni-Welt, sag ich jetzt mal. Auch Aaron Bienenfeld ist aktuell, geht der noch zur University of Oregon. Ich weiß gar nicht genau, wie viel Semester, der da noch ist. Es ist auf jeden Fall sein erstes Jahr hier. Er ist, glaube ich, transferiert worden von einer anderen Uni vorher. Und ja, demzufolge hat das natürlich eine lange Lauftradition. Auch Prefontaine ist hier zur Uni gegangen. Deswegen ja, ist das natürlich speziell und hat natürlich auch dementsprechend damit zu tun, glaube ich, dass diese WM irgendwie dorthin vergeben wurde. Auch durch dieses geschichtsträchtige Stadion, das natürlich jetzt ganz neu ist und anders ist, wie es früher war. Aber Hayward Field ist halt auch, sage ich mal, zumindest in diesen Laufkreisen ein legendärer Leichtathletik-Veranstaltungsort. Und ja, wenn man jetzt auf Instagram so ein bisschen durchscrollt bei den üblichen Verdächtigen, die man so abonniert hat, merkt man jetzt natürlich, dass nach und nach auch das deutsche Team, glaube ich, vor Ort ankommt. Die waren ja in Santa Barbara noch im Vorbereitungscamp. Ich glaube, dass die jetzt peu à peu kommen. Oder sind die jetzt alle gesammelt gekommen? Das weiß ich nicht genau. Das habe ich nicht genau rausfinden können. Aber
Nee. Das war tatsächlich so, dass die... Also es haben jetzt auch nicht alle dieses Pre-Camp gemacht da in Santa Barbara, sondern ein allergrößter Teil, die zum Beispiel hier wohnen oder hier große Trainingsaufenthalte sowieso machen, die sind dann teilweise ein bisschen individueller angereist. Aber es geht jetzt halt so, dass man immer mit einem Vorlauf von 2 bis 3 Tagen hierher rüber geht. Das ist ja nicht weit, das ist eine gute Stunde Flug. Und die wir bis jetzt gesprochen haben, das ist halt unsere Hauptarbeit im Vorfeld von so einer Veranstaltung. Wir versuchen halt mindestens mit allen Deutschen zu sprechen. Die waren total begeistert von dem Pre-Camp da in Santa Barbara. Ich finde Santa Barbara eigentlich eine ziemlich eingeschlafene, sehr langweilige Stadt, aber die haben es wohl echt toll erwischt. Die haben da auch auf dem Campus gewohnt, der Uni da in Santa Barbara. Und da hatten die halt wirklich sehr, sehr gute Bedingungen, haben ein bisschen außerhalb von der Stadt gewohnt und das Wetter war halt toll. Und dann hast du natürlich da sofort so ein bisschen, ne, American Way of Dreaming und Life und so weiter. Und dann war das wohl sehr, sehr angenehm für alle. Katharina Trost, die 1500-Meter-Läuferin, die auch direkt am ersten Tag, am Freitag dran ist, die empfand das halt so richtig als so ein bisschen runterkommen. Die hat sonst einen sehr stressigen Tag, weil die hat eine volle Stelle als Grundschullehrerin, also Referendarin ist sie gerade. Das muss man sich mal überlegen. Also die hat als Referendarin ja wirklich auch einen anspruchsvollen Aufgabenbereich, weil da musst du ja sehr viel noch neben der Schule vorbereiten. Ja? Und sie trainiert halt einmal am Tag. Und dann kommst du halt mit so einem Kopf von Kindergeschrei aus der Grundschule und dann gehst du trainieren. Und für die war das natürlich wie so ein bisschen Urlaub, ja, weil dann bist du halt da und hast nur noch so eine unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Weißt du selber, was macht man da? Geht man halt einmal am Tag ein bisschen joggen, vielleicht nochmal so eine kleine Tempoeinheit, das genau. Ist es, ne? Also das, die haben alle sehr davon geschwärmt. Also bin auch gespannt. Ja, und es waren halt auch viele, die jetzt der WM einen anderen Stellenwert gegeben haben, als das vorher in der Saison die ganze Zeit so anklang. Ne? Weil man hat ja so ein bisschen den Eindruck...
Es geht so ein bisschen unter im direkten Vergleich, ne? Genau.
München, stimmt. Ne? Das war jetzt anders. Ja, das fand ich jetzt auch spannend, weil die merkten jetzt plötzlich, ah ja, hier ist ja Welt. Ja? Da ist natürlich auch so internationaler Fokus anders, internationale Medien anders. Und dann sind plötzlich doch die Allerbesten der Welt auf den Startlisten. Das verändert dann meine
Leute. Das glaube ich. Freitag für die Leute, jetzt muss ich kurz überlegen. Doch, genau, natürlich. Da hilft uns die Zeitverschiebung natürlich schon, weil wenn unsere Folge hier online geht, dann und ihr das natürlich, wissen wir ja, die meisten von euch hören es direkt am Freitag, dann seid ihr jetzt schon sehr gut informiert, was am Freitag denn ansteht. Also wir haben gesagt, Katharina Trost ist natürlich jemand, der startet. Jetzt muss ich kurz überlegen. Katharina Trost 1500. Ja, sie ist 1500 bei den Deutschen gelaufen, glaube ich, und nicht 800. Da muss man ja sagen, die kann ja beides sehr gut laufen. Also ist in der Vergangenheit auch schon sehr gut 800 Meter gelaufen. Ja. Hat sich aber jetzt, glaube ich, mehr und mehr auf die 1500 konzentriert. Das heißt, aus deutscher Sicht am Freitag direkt im Vorlauf am Start Katharina Trost, Hanna Klein und Kathi Kranz wahrscheinlich. Nee, die hat keine WM-Norm, glaube ich, gell?
Nee. Also das ist ja so eine Mischung gewesen. Die Normen insgesamt waren ziemlich hoch.
Ja, auch bei den Männern im 5000-Meter-Bereich zum Beispiel, ja.
Ja, genau. Und jetzt gab es ja noch diese Nachmeldewelle.
Über die Rankings?
Da hatten wir letzte Woche noch gar nicht im Thema. Ja, das ist teilweise über Rankings, aber auch Auffüllen von Feldern. Also das war schon auch spannend. Ja, und da sind am vergangenen Wochenende ja insgesamt 7 deutsche Leichtathletinnen und Leichtathleten nachgemeldet worden. Ja, unter anderem der deutsche Meister über 3000 Meter Hindernis, Karl Bebendorf. Der war letztes Jahr schon bei den Olympischen Spielen, der war schon in Doha bei den Weltmeisterschaften, also eigentlich schon ein erfahrener Läufer, der jetzt auch sowas wie der erfahrenste im Männerbereich ist, ja, weil die anderen sind halt alles junge Wilde oder Leute, die noch nicht so große Erfahrung haben, ne? Also Mohamed, der über 5000 ganz toll gelaufen ist, der war letztes Jahr dabei, aber der war davor noch nicht, ja, und der kam jetzt über die Nachrückerliste. Der ist wirklich original. Letzte Woche Donnerstag, morgens um 7 Uhr, also ziemlich genau vor einer Woche, angerufen worden vom Bundestrainer. Und der Bundestrainer hat gesagt, pack mal deine Tasche. Ja, also das klingt natürlich auch absurd. Ja, ihr müsst euch das mal vorstellen. Das ist hier die Weltmeisterschaft. Das ist ja für Highlight. Viele... Ja, Höhepunkt ihres Lebens. Ja, also wir haben das ja bei Tom Gröschel, der bei uns ja hier im Podcast war, vor einigen Monaten schon, der hat ja gesagt, okay, das ist für mich alles. Ich will das halt einmal machen. Ja, ich habe nur gehört, dass es ihm auch wirklich sehr gut gehen muss. Der ist noch nicht hier, aber das ist so ein Monster-Ding. Ja, wir haben ja auf der anderen Seite Laura Hottenrath, die hier studiert hat, ja, für die das natürlich auch so ein Ding ist, die dann jetzt eben leider absagen musste wegen der Corona-Infektion. So, ne, das sind so monatelange Vorbereitungen. Und dann ist plötzlich das Highlight deines Lebens vielleicht, ja, dass du eine Woche vorher Bescheid bekommst und damit das eigentlich ja schon abgehakt hattest. Ja, der hatte nach den deutschen Meisterschaften, der Karl Behmendorf ist deutscher Meister geworden, über 3000 Hindernis, hat der gesagt, okay, ich kriege jetzt so viele Rankingpunkte durch die deutschen Meisterschaften, das müsste eigentlich reichen. Mhm. Und dann fehlten ihm zwei Plätze. Ja, und dann war er eben nicht dabei. Ja, so ging das halt ja vielen Leuten auch in den vergangenen Jahren, die dann gehofft haben, okay, das klappt vielleicht so ein bisschen, aber dann hat es nicht geklappt. So, dann fängst du, wie er sagte, dann fängst du an, wieder Süßigkeiten zu essen, ja, dann kommst du mal so ein bisschen im Kopf runter, ja, dann setzt du deinen Fokus halt auf die EM in München, das sind 2 Monaten, das ist ja, klar. Und du weißt selber, was dann passiert. Ja, du das Spitze, ja, sich wirklich komplett fokussieren und dahin arbeiten, ist dann weg. Und dann ruft der Bundestrainer an und sagt immer, da ist übrigens Jetlag und 9 Stunden, du weißt schon. Also so geht das dann tatsächlich. Und das hat insgesamt 7 Leute jetzt noch hierher gebracht. Ja, jetzt haben wir einen Hammerwerfer hier, Tristan Schwanke ist hier, wie gesagt, der Karl Behmendorf ist hier, Christoph Kessler ist hier und. Also die
weiß man, die Mannschaft ist größer geworden, wie das zustande kam? Also sind diese Absagen oder diese Nachrücker aufgrund von Absagen erfolgt, zum Beispiel Verletzungen, Corona etc., oder waren die Normen so streng gesetzt, und das war ja in vielen Bereichen so, also ich habe natürlich immer so einen Blick fürs Laufen und da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr auf der Männerseite logischerweise, weil man das von früher ganz gut einordnen kann, die WM-Normen waren richtig heftig, muss ich sagen, waren die dann am Ende vielleicht sogar einen Ticken zu krass angesetzt, dass am Ende dann halt die Felder nicht voll besetzt waren und deswegen nachgerückt wurden, oder gab es so viele Absagen aufgrund von verschiedenen Aspekten?
Ja, das ist ja immer so eine spannende Geschichte im Leistungssport. Ne? Da wird ja auch auf der deutschen Ebene sehr viel drüber diskutiert, wie setze ich Normen fest? Ja, also nach was orientiere ich mich? In der Regel ist das so ein Mittelding aus den besten Listen der letzten Jahre. Ja, da wird halt so ein Mittel versucht, und das geht ja für Veranstalter auch. Du hast ja eine bestimmte Vorstellung, wie viele Leute in jeder Disziplin hier bei so einer Weltmeisterschaft starten sollen. Ja, das heißt, du willst schon Vorläufe haben, damit du eben auch ein komplettes Programm hast, aber du willst nicht zu viele Vorläufe haben, damit du nicht das Programm insgesamt so aufblähen musst. So, das ist halt so ein Balancieren dazwischen. Und jetzt nehmen wir mal 3000 Hindernis, da ist halt die Norm halt auch relativ hoch, und es haben sehr viele Leute Leistungen in der Nähe der Norm geschafft. Das heißt, da ist halt der Abstand zwischen dem, sagen wir mal, 35. und dem 45. in der Weltrangliste sehr klein. Und dann ist es halt so, wenn da 2 Leute oder 3 Leute absagen, ja, dann rutschen Leute nach und dann rutschen die nächsten nach. Und wir haben ja eine ähnliche Situation wie mit den Europameisterschaften noch für die Leute, die im sogenannten Commonwealth unterwegs sind. Ja, das haben vielleicht nicht alle auf dem Schirm. Commonwealth ist ja im Prinzip so der frühere Einflussbereich des British Empires. Ja, und die haben in diesem Jahr auch noch Commonwealth Games. Und das ist halt für die auch eine sehr, sehr hochwertige Veranstaltung. Also jetzt nicht nur für die Briten selber, sondern für die Kanadier, für die Australier und so weiter. Ja, das sind halt alles Sachen, die da eine große Rolle spielen. Und es haben halt auch einige mit Hinblick auf die Commonwealth Games dann noch abgesagt. Ja, also nicht top, ja. Und ich weiß, dass zum Beispiel im Kugelstoßen, da waren halt so wenige Starter, dass es drohte, keine Qualifikation zu geben. Dann ist der Weltverband hingegangen und hat diejenigen, die dann dahinter auf den Listen standen, persönlich angeschrieben. Ja, also die Verbände dann persönlich angeschrieben. Ja, ich kenne den Fall aus Irland. Da sind halt 3 Läufer nicht nominiert worden, obwohl die halt eine ähnliche Platzierung hatten. Ja, aber da wollten sie die Felder nicht so groß machen. Und die Kugelstoßer haben sie persönlich angeschrieben und die sind dann nachgerückt und die Läufer sind zu Hause geblieben. Das wird dann natürlich auch ungerecht. Ne? Also da ist dann kein gerechtes System mehr dahinter. Ja, der Deutsche Meister ist auch so reingekommen, aber da sind dann halt doch ein paar Läufer noch auf der Strecke geblieben. Aber unterm Strich ist es jetzt für die deutsche Mannschaft gut gelaufen. Es sind ja so knapp 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland. Das ist für eine WM schon eine sehr ordentliche Leistung. Ja. Und am Freitag sind auch 3000 Meter Hindernis zum Beispiel. Ja, also Freddy Ruppert und Karl Bebendorf starten dann da. Und für die ist das natürlich schon... Also die Folge.
Das glaube ich. Ja. Das glaube ich auf jeden Fall für all diejenigen, die Folge sozusagen dann heute hören. Hier Primetime-mäßig geht das Ganze los, wenn ich das hier richtig im hier richtig auf leichtathletik.de verfolge.
Ja, jetzt fängt schon an. Das ist auch mein Problem.
Ja, also eigentlich. Hier steht bei leichtathletik.de steht zumindest, dass im ersten ab 20.20 Uhr Leichtathletik am Freitag live zu sehen sein wird. Allerdings steht hier auch, und das verwundert mich, aber da kannst du uns bestimmt weiterhelfen, Ralf, steht hier auch, dass es nur bis 20.40 Uhr gezeigt wird und dann auf sportschau.de im Livestream.
Ja, also tatsächlich ist es aufgrund der Zeitverschiebung ein bisschen komplex, das Ganze zu verfolgen. Also im Prinzip seid ihr auf sportschau.de immer richtig. Ja, weil wir fast alles auf sportschau.de übertragen, ja, bis auf wenige Randzeiten, die da nicht ganz passen. Aber wir sind halt am Freitag ausnahmsweise mit den Vorkämpfen, auch mit 20 Minuten im ersten, weil es an dem Abend ja ein weiteres Spiel der Frauen-WM gibt, Frauen-EM gibt. Ja, das übertragen wir ab 21 Uhr. Nicht deutsche Mannschaft, aber ein gutes Spiel, glaube ich, mit England. Und da haben wir dann gesagt, okay, die Leichtathletik-Weltmeisterschaft fängt an, also gehen wir damit auch mit den Vorkämpfen ins Erste. Da ist noch keine Entscheidung. Ja, die Entscheidungen sind halt erst nachts. Da sind wir dann wieder im Ersten dabei, ab 1.30 Uhr, also stellt euch einen Wecker, ne? Also 1.30 Uhr nachts bei euch, ja, ist dann 16.30 Uhr bei uns, ja, also am Nachmittag. Und dann übertragen wir die Session wieder komplett live im Ersten. Aber eben auch bei sportschau.de. So ist das so ein bisschen. Und die 20 Minuten sind praktisch so als Wachmacher und Anschmecker. Da sind dann halt Qualifikationen im Hammerwerfen und im Hochsprung und solchen Geschichten. Mit Gianmarco Tamberi, dem Olympiasieger, ihr erinnert euch an die herzzerreißende Szene, wo der Tamberi zusammen mit dem Mushaf Bashim
Gold geteilt hat.
Sich die Goldmedaille geteilt haben. Ja, und das war die größte Szene der Olympischen Spiele für viele von uns. Und das wird natürlich jetzt alles nochmal hochgebracht und auch für den halt in den Mittelpunkt gerückt. Der war vollkommen relaxed und entspannt. Sehr, sehr angenehmes Gespräch. Und die Deutschen sind ja auch dabei. Ja, Tobi Poitier und Matthias Schibilko, die auch sich die Goldmedaille geteilt haben, dieses Jahr bei den deutschen Meisterschaften. Ja, also doppeltes Spiel. Ja, der Matthäus ist ein sehr guter Freund von dem Gianmarco und die waren total happy, dass die hier sind. Ja, die hatten nämlich auch damit nicht gerechnet. Wir hatten die auch nicht auf dem Schirm. Ja, also so
auch geht über das Ranking dann am Ende würdest du dann sagen, treffen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Oder haben die direkt die Quali beide unabhängig geschafft? Nee, wahrscheinlich über die Punkte.
Nee, die sind über die Punkte reingekommen, weil tatsächlich, also das ist natürlich auch so ein Punkt, da waren jetzt beide
Meister, diese Punktzahl, die sind jetzt oder?
Auch nicht ausgesprungen, kriegen beide diese Punktzahl. Ja. Ja. Und da war halt auch die normale Norm war extrem hoch, aber du bist mit den 2,30, diesen 2,30 gesprungen bei den deutschen Meisterschaften, bist du in der Weltrangliste von diesem Jahr, also in der besten Liste von diesem Jahr, relativ weit oben. Ne? Da hat zum Beispiel jetzt auch ein sehr guter Australier abgesagt, der geht jetzt direkt zum Commonwealth Games. Ne? Also so ist internationale Leichtathletik viel hin und her und durcheinander. Ja, natürlich immer noch eine Riesenaufmerksamkeit auf diese gesamte Thematik mit Russland und Ukraine, russische Sportlerinnen und Sportler und Weißrussische sind nicht startberechtigt hier, im Gegensatz zu den Olympischen Spielen, wo ja der Bann eigentlich wegen der Doping-Vergangenheit in Russland war. Hier ist es halt ja aufgrund des Embargos durch die Kriegshandlungen von Russland ausgehend. Und Jaroslava Machutschik, ich weiß nicht, ob ihr das noch auf dem Schirm habt, die ukrainische Hochspringerin, die in der Halle Weltmeisterin geworden ist, die sich sehr klar äußert zu diesen Dingen, die ist 20 Jahre alt. Ja, die war gestern halt auch auf so einem Termin, wo wir dann halt auch persönlich mit ihr sprechen konnten. Das ist unglaublich, die steht da und ist dann von der gesamten Welt 85 Mal nach dieser Situation gefragt worden. Und wie klar und sortiert die darauf antwortet, ja, das ist schon Wahnsinn, ja, das muss man echt sagen. Da wundert man sich dann in anderen Sportarten oft, was man da für Gesprächspartner hat, wenn man so eine Frau da hat. Die spricht jetzt nicht so hundertprozentig tolles Englisch, Klammer auf, viele Journalisten auch nicht. Also von daher ist das schon bemerkenswert, wie sie in der Lage ist, ihre Gedanken zu formulieren. Ja? Es war halt so, dass sie da zum Beispiel auch gefragt wurde, ob ihre größte Gegenspielerin, ja, Jelena Selezkine, Russin, ja, ob die mal geschrieben hätte, ja, weil die auch jemand ist, der sich sehr stark in der Öffentlichkeit äußert, ja, die sich auch kritisch zu dem russischen Verband in Sachen der Doping-Thematik geäußert hat, ja, die sich aber nicht zum Krieg geäußert hat, die auch ihr selber nicht geschrieben hat und sich dann aber an Thomas Bach, an den IOC-Vorsitzenden gewandt hat, ja, es sei ungerecht, sie hier nicht starten zu lassen und so weiter. Und sie hat da in dem Zusammenhang ein sehr hartes Statement rausgebracht. Das werdet ihr, wenn ihr das in den nächsten Tagen anschaut oder schon mal gesehen habt, international, es geht einmal um die ganze Welt, so eine Schlagzeile. Er hat gesagt, die Russen sind Killer. Ja, er hat halt diesen Begriff benutzt und gesetzt und das ist jetzt die Schlagzeile, die um die Welt geht. Ne,
nach so einem Gespräch. Das ist natürlich auch ein, wie soll ich sagen, ein Phänomen der heutigen Zeit. Schlagzeilen sind ja gefühlt alles, ja? Und dementsprechend, egal was sie sonst wahrscheinlich vielleicht auch differenzierter drumherum noch gesagt hat, wird natürlich das rausgenommen, was auch am besten Klicks generiert, logischerweise. Das gehört natürlich auch immer dazu, aber es ist, glaube ich, heute wirklich, es gibt nur, also haben wir auch schon oft das in anderen Folgen drüber gesprochen, über politische Statements innerhalb von großen Sportveranstaltungen ist ja ein schwieriges Feld. Also wir haben uns ja da auch, ich weiß gar nicht, wann das war, es war auf jeden Fall im Vorfeld der Olympischen Spiele, glaube ich, nochmal differenziert damit auseinandergesetzt, dass es natürlich auch problembehaftet ist und durchaus auch seine Berechtigung hat, dass man eigentlich keine großen Sportveranstaltungen als Bühne für politische Äußerungen möchte, weil das natürlich auch missbraucht werden kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, aufgrund der aktuellen Gegebenheiten, die halt jetzt auch das Weltgeschehen natürlich beherrschen, vor allem in der Ukraine, ist es natürlich, glaube ich, auch nachvollziehbar, wenn sich da ukrainische Sportler dementsprechend äußern, wenn in ihrem Heimatland ein völkerrechtswidriger Krieg stattfindet, der eben von Russland vom Zaun gebrochen wurde, dann ja, ist das, glaube ich, irgendwo auch nachvollziehbar. Ich weiß gar nicht, wie da jetzt die Statuten sind sozusagen. Ich meine, es waren jetzt keine offiziellen war das eine offizielle WM-PK oder war das eine Medien, so ein Press-Day, Media-Day oder sowas? Nein.
Alles außerhalb der Wettkampfbereiche, genau, ist ja freies Feld. Ne? Also da ist alles gut. Nee, das ist alles in Ordnung. Aber wir sind genau in der Diskussion, die wir damals vor Tokio ja so nicht hatten. Deshalb ist das jetzt genau nämlich der Punkt, wo ich sage, okay, das ist halt wirklich kritisch. Ja. Wir stellen uns jetzt mal vor, es sind halt russische Sportlerinnen und Sportlerinnen doch startberechtigt. Das ist ja in einigen Sportarten so gewesen, ja. So, und die demonstrieren jetzt, ja, zum Beispiel mit diesem Z, das ja vor allen Dingen am Anfang der Kriegshandlungen von Russland
zur Kennzeichnung wurde, der Fahrzeuge
in einem Stadion. So, ich möchte das nicht haben. Ja, und dann ist natürlich genauso problematisch, wenn die Ukrainerinnen und Ukrainer in den Stadien, bei den Veranstaltungen, in den Wettkämpfen selber oder sogar bei den Siegerehrungen dann entsprechend demonstrieren. Ich finde das hoch schwierig, ja, weil man eben, wenn man Demonstrationen zulässt, beide Seiten zulassen muss. Ja, weil das ist nun mal ein Gebot der Freiheit. Und dann ist das halt schwierig. Ja. Aber das wird sicher hier auch, ich bin da sehr gespannt, wie die amerikanischen Fans und Zuschauer dazu stehen, weil das werden hier überwiegend amerikanische Fans und Zuschauer sein. Ja, wobei der Freddy Ruppert, mit dem habe ich auch gestern gesprochen, der wusste auch ja lange nicht, ob das klappt hier. Und da kommt heute seine Freundin und sein bester Freund an und die machen dann so ein 4 Tage Quickie, ja, also hier rüber voll im Jetlag und dann wieder zurück. Ja, so ist es halt dann, ja. Es ist, ich hatte da ja mal kurz gesagt, letzte Woche, ist es nicht ganz preiswert, ja, oder um genau zu sein, ist es sehr, 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 sehr teuer, weil es eben ein kleines Stadion ist. So, und dann ist es halt so, dass die Amerikaner hier dann reagieren werden. Und da bin ich sehr gespannt, wie die jetzt auf Ukraine reagieren. Ich weiß gar nicht, wie stark das im amerikanischen Bewusstsein ist. Ja, klar wird das auch hier, was weiß ich, jetzt in den großen Nachrichtensendern reportiert, aber die Betrachtungsweise zum Beispiel bei Fox News oder bei CNN ist eine völlig andere als in Europa. Wir sind ja dann doch sehr, sehr unmittelbar betroffen, ja auch durch die Sanktionen und die Einschränkungen, die im Energiebereich da die Folge haben. Ja, die Jaroslava Machutschik hat zum Beispiel jetzt seit den Indoor-Weltmeisterschaften in Belgrad in Herzogenaurach gelebt. Also die ist ja nicht bei Adidas, sondern bei Puma. Das ist ja einmal nur über den Fluss rüber in Herzogenaurach. Das ist ja auch eine sehr kleine Stadt. Ja, die hat halt komplett da im Camp gelebt und ist dann jetzt erst in der Vorbereitung hier. Die Ukrainer haben sich in Chula Vista, das ist eigentlich eine Wurfstadt, ja, wo auch so eine Leichtathletikstadt vorbereitet und da auch als größere Gruppe zum ersten Mal wieder seit den Kriegshandlungen getroffen. Ja. Aber sie hat gestern das nochmal berichtet. Sie kommt aus dem Osten der Ukraine, wo halt die Zerstörungen massiv sind. Zum Glück sind ihre Familienmitglieder weitestgehend
in
Sicherheit gebracht. Aber sie hat eben auch gesagt, es sind halt über 300 Sportlerinnen und Sportler inzwischen schon im Rahmen der Kriegshandlungen.
Ich glaube, ich habe das.
Ja, weißt du, wir diskutieren hier über vielleicht mal 2 Grad weniger heizen. Ja, da sind halt einfach Menschen, die mit ihrer Nationalmannschaft waren, tot. Ja, und das sind halt Dimensionen, da muss man mal ganz kurz innehalten und mal überlegen, worüber wir dann so diskutieren. Ja, ob wir mehr für Flüge von A nach B oder für Autofahrten von B nach C zahlen müssen. Das ist dann schon einfach eine ganz andere und krasse Dimension. Und wie sie dann da steht mit wie gesagt, nochmal 20 Jahren, und da sind bestimmt 100 Journalisten gewesen, das ist schon
stark. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das, ich glaube aber schon, dass wir das mal zumindest gestreift hatten hier auch im Podcast, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, weil das war ja noch zu der Zeit, als ich in Kenia war. Und in Kenia waren auch zwei, das muss ich kurz überlegen, waren es beides Ukrainer, ein ukrainischer Marathonläufer auf jeden Fall. Ich kann auch sein, dass der andere Lette war, die da zusammen trainiert haben oder auch länger da gelebt haben. Und ich habe das natürlich dann aus der Ferne verfolgt. Als ich wieder zurück war in Deutschland, habe ich gesehen, dass der ukrainische Athlet nicht seinen geplanten Start beim Rotterdam-Marathon wahrgenommen hat, sondern zurück nach Hause gereist ist, um eben am Krieg teilzunehmen, was ja dann auch für alle wehrfähigen Männer ab einem gewissen Alter ja dann auch sozusagen Voraussetzung war. Ich habe keine Ahnung, wie da der Stand ist, ob er noch am Leben ist oder überhaupt, aber das hat mich auch damals ziemlich rausgeholt, muss ich sagen. Also ich fand es zum einen natürlich erstmal das Ende Februar festzustellen, das ist ja dann auch sehr geballt medial irgendwie auf einmal präsent geworden, dass man auf einmal festgestellt, okay, und jetzt auch nicht, ich will ja nicht irgendwie jetzt sagen, okay, das ist jetzt der einzige Krieg, den es auf der Welt gibt. Nein, natürlich gibt es ganz viele Konflikte, die auch schon über Jahre dauern und die halt einfach leider auch natürlich medial nicht so repräsentiert sind aktuell, egal ob Jemen, Syrien, Äthiopien, da gibt es genügend Konfliktherde, die alle schrecklich sind, aber was, glaube ich, viele Europäer so ein bisschen geschockt hat, ist, dass es halt diese Nähe ist zu wo wir eben leben und das, als ich dann zurück war, das muss man natürlich unweigerlich, vergleicht man sich ja natürlich, dann denkst du dir, okay, ich fliege jetzt halt zurück nach Deutschland und mein Trainingslager war jetzt nicht so toll, aber du fliegst wieder zurück nach Hause und er, ohne dass ich jetzt genau weiß, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich sein Trainingslager gelaufen ist, fliegt auch nach Hause, aber er fliegt halt nach Hause, um zu kämpfen und das hat echt lange gedauert, das zu begreifen einfach, was für krasses Glück, ja, wir auch immer noch in Deutschland haben, auch wenn bei uns natürlich die Auswirkungen des Krieges sich jetzt vielleicht monetär oder wie auch immer bemerkbar machen, dass das Benzin teurer ist, dass Gas teurer ist und solche Dinge. Aber ich glaube auch, wie du es gesagt hast, wir können uns unfassbar glücklich schätzen, dass wir hier in so einem unberührten Land der Glückseligkeit, möchte ich fast sagen. Es ist sehr überspitzt und ein bisschen sarkastisch ausgedrückt, aber es ist wirklich anders. Also, ja, aber, das kann man nicht vergleichen. So. Und ich habe gestern Abend wieder irgendeine beim Durchzappen am Fernsehen so eine kleine Kurzdoku, Kurzreportage gesehen, wo es eben genau darum ging, wie du gesagt hast, hier Osten der Ukraine. Das kann man sich eigentlich, also es ist schwer, das anzugucken wirklich, weil es dieses Ausmaß an Zerstörung ist einfach unfassbar.
Ja, das ist so, ja, und vor dem Hintergrund machst du dann halt hier Sport, ja, weil die Jaroslawa und auch die anderen ukrainischen Sportlerinnen und Sportler sagen auch, ja, was sollen wir machen? Wir können jetzt ja nicht unser ganzes Leben immer nur anhalten, ja, und sie hatte halt auch ganz stark die Rückmeldung nach ihrem Titelgewinn in der Halle, dass wahnsinnig viele Menschen ihr geschrieben haben, also aus der Heimat ihr geschrieben haben und gesagt haben, wir haben mal einmal wieder gelacht. Ja, wir hatten mal wieder einen guten Moment, wir hatten ein positives Ding, worüber wir geredet haben, was wir angeschaut haben, was wir gefühlt haben. Ja, da war unsere Nationalhymne, da war unsere Flagge. Ja, das geht so unter. Und da kriegt man natürlich auch eine Idee, welche Kraft Sport haben kann. Ja, es wird, glaube ich, auch oft übertrieben, ja, weil ja viel diskutiert wurde. Die Diskussionen Richtung Katar haben jetzt ja gerade wieder angefangen. Ja, ist das jetzt richtig falsch, dahin zu gehen, wie auch immer? Da wird halt Sport in vielen Teilen politisiert, ja, nämlich als Mittel genutzt, als Schlagzeilentransporteur genutzt für eben eher politische oder auch in Teilen ideologische Auseinandersetzungen. Aber auf der anderen Seite hat Sport halt durchaus auch die Kraft, positive Emotionen zu vermitteln, auch Menschen zusammenzubringen. Ja, hier bei diesen Weltmeisterschaften sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 192 Nationen. Ja, so darüber reden wir. 192 unterschiedliche Entwürfe von Staaten, von Leben, von Vorstellungen, wie man miteinander umgeht, treffen sich hier an einem Ort, ja, um unter den Regeln des Sports gemeinsam Wettkämpfe zu bestreiten. Das ist halt auch eine Kraft, die man nicht unterschätzen darf. Ja, das hat schon was. Ja, und deshalb auch bitte da keine politischen Demonstrationen, sondern das halt so lassen und solche Pressekonferenzen. Wie gesagt, ihr werdet das Zitat Killers mit Jaroslava Machutschik verbunden finden. Ja, das ist, glaube ich, dann einfach die Stärke, die Sport eben auch haben kann. Und dann ist es halt ja ein mehr oder weniger, ja, wie soll man sagen, es hat ja jetzt keine große Sinnhaftigkeit, gegeneinander 5000 Meter in einem Örtchen im Osten der USA zu laufen. Ja, aber da ist eben doch eine zweite und dritte Ebene, die sowas mit sich bringen kann. Ja, und ansonsten ist es ein schöner Zeitvertreib. Ja, und ein schöner Job und ein geiler Job, wenn man das machen darf.
Absolut. Ja, ich glaube, dass sollten man sich oder diejenigen, die dort vor Ort sein dürfen, auch tatsächlich nochmal vergegenwärtigen, bei allem Ernst, der da auch mitspielt, davon kann ich mich natürlich auch nicht freimachen. Ich weiß auch immer, dass wenn man in der Situation selber ist, hat man natürlich auch eine Anspruchshaltung an sich selber und möchte da natürlich auch zeigen, was man kann, was man trainiert hat. Und natürlich ist das irgendwo auch mit Druck verbunden, aber ja, am Ende des Tages ist es halt dann doch nur Sport und da passiert dann am Ende des Tages auch nicht so viel, auch wenn man jetzt vielleicht mal nicht den besten Tag hat und nicht so abliefern kann, wie man möchte. Aber wir drücken natürlich trotzdem allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Daumen und wechseln jetzt kurz in die Werbung, bevor wir noch über unsere Wochenendpläne sprechen wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Und wie so lange schon ist auch Athletic Greens an unserer Seite in Q3, worüber uns wir natürlich sehr freuen. Ohne Athletic Greens, ja, weiß ich nicht, wird es das Format vielleicht in der frequenten Form gar nicht mehr geben. Was weiß man nicht genau, weil es fließt jetzt nicht gerade weniger Zeit in die Produktion unseres Podcasts und die, wie soll ich sagen, ja, sagen wir, unsere Zeitpläne werden nicht weniger, weniger voll und deshalb ja, freuen wir uns natürlich, dass wir einen Partner haben, der das supportet.
Ja, und wenn ich meinen Jetlag sortiert habe, dann läuft es noch besser.
Dazu kommen wir vielleicht nächste Woche. Das werden wir vielleicht nächste Woche auflösen, Insider. Aber wir können ja mal vorgreifen, dass wir nächste Woche einen ganz tollen Gast haben werden, den wir noch nicht nennen werden, aber jemand, auf den wir uns sehr freuen und der dankenswerterweise auch sehr schnell sein Interesse bekundet hat, dass er da gerne zu Gast ist. Und ich glaube, das wird mal ja ein anderer Gast, den viele vielleicht so gar nicht auf der Rechnung haben. Freuen wir uns sehr drauf. Aber ja, Athletic Greens, wir haben es gesagt, ist auch in Q3 unser Partner und wir sind im Sommer. Es stehen vielleicht die Sommerwettkämpfe für euch an, vielleicht stehen lange Trainings draußen an, weil ihr schon wieder in der Vorbereitung für einen Herbstmarathon seid oder ihr seid gerade im Urlaub. Aber so oder so könnt ihr natürlich da auch euren Energiehaushalt unterstützen mit AG1, denn das enthält Kupfer, Biotin, Niacin, Pantothensäure, Thiamin und Vitamine B2, B12, B6 und C. Das hilft auf jeden Fall für einen guten Energiehaushalt. Ansonsten, ja, Muskelerholung ist auch nicht zu vernachlässigen, wenn ihr viel trainiert. Da ist zum Beispiel Kupfer, Selen, Zink, Vitamin B2 und C dabei und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, 75 Vitamine und Mineralstoffe sind da enthalten und über unseren Link, den ihr auch in den Shownotes findet, www.athleticgreens.com/bestzeit, bekommt ihr dann nicht nur eure Monatspackung, sondern dazu auch noch 5 Travel Packs, ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und eine praktische Aufbewahrungsdose und einen Shaker. Und ich nehme mal an, Ralf, du wirst auf jeden Fall mal die Travel Packs wahrscheinlich dabei haben oder hast du sogar deine Monatspackung mitgenommen?
Nee, also die Travel Packs habe ich aber am letzten Wochenende schon verballert. Weil ich war ja letztes Wochenende schon komplett in Hamburg, ja, und habe da ein Lauftrainingslager gemacht. Ja,
Ich bin gespannt.
Pass auf, kein Scheiß, ja, erkläre ich gleich. Ja, und da hatte ich ihn natürlich schon dabei. Da habe ich ja nur einen Tag zu Hause gehabt und bin direkt hierhin weitergeflogen. Also das sind halt genau solche Situationen, ja, wo du natürlich willst du jeden Tag dich gut ernähren. Ja, und in Hamburg waren wir auch ein paar Mal sehr ordentlich essen. Aber der Rest des Tages geht halt so dahin. Ja, dann hast du halt da mal irgendwas und hier mal irgendwas. Oft steht dann halt irgendwo Süßigkeiten rum und so weiter und so weiter. Und du bist dann froh, dass du die Travel Packs dabei hast. Ja, so. Und ich habe tatsächlich 4 Laufeinheiten in 5 Tagen
gemacht. Nachdem du zuvor ja gesagt hattest, du hast jetzt eine längere Zeit gar nicht so viel Laufen trainiert.
Da habe ich 10 Tage gar nicht gelaufen. Ja, und ich habe auch gedacht, okay, jetzt wird das ganz fiese Muskelkater haben. Aber das ist ja halt auch immer so ein Anreiz dann. Ne? So ein großes Triathlon-Wochenende, ja, da rennen alle Verrückten in der Gegend rum. Die Starts waren teilweise auch sehr früh morgens, weil die Breitensportlerinnen und Breitensportler schon ab 6.45 Uhr die ihre Startslots hatten. So, dann gehst du halt da raus. Das Wetter war halt sehr in Ordnung und dann kommst du an die Alster. Du warst selber vor ein paar Wochen erst da und ist halt einfach geil. Ja, da kann man ganz toll laufen. Ja, ich finde das fantastisch, da zu laufen. Die Hamburger sagen, ja, viel zu viele Leute.
Ja, wir sind ja dann doch Touristen, ne?
Ja, klar, bloody tourists, ja, aber egal. Und dann bin ich halt tatsächlich an 5 Tagen 4-mal gelaufen. Ja, unterschiedliche Längen, jetzt nichts Hartes oder Schnelleres oder sowas. Ja. Aber es war halt einfach cool. Ja, ich habe sogar mein Fahrrad dabei gehabt. Ja, und ich bin dann halt da rumgefahren, also mein Rennrad hatte ich dabei, jetzt nicht irgendwie so ein Fahrrad, aber ich habe keine Rennradtour gemacht, weil
dann stellt sich mir natürlich jetzt die Frage, ne? mit dem Kollege Tim Tonder, also das habt ihr dann quasi die geplante Radtour durch Laufen ersetzt, ist ja jeden Tag mit dir gelaufen.
Also da gab es noch einen kleinen Zwischenfall, der uns ein bisschen zurückgeworfen hat. Wir hätten eigentlich an dem einen Tag eine 3-stündige Radfahrt machen wollen. Ja. Und dann hat sich die Probe um Stunde verzögert. Ja, und wir haben den gesamten Freitagnachmittag mit Warten auf die Probe verbracht. Hatten beide unsere Klamotten an. Hatten die Räder fertig stehen. Ja. Und dann sitzt du da und wirst verrückt. Ja, du wirst einfach verrückt, ja, weil diese Probe nicht stattfindet. Man fühlt sich dann auch ein bisschen verarscht, ja, um es mal klar und in Deutsch zu sagen. Und dann bist du echt genervt, ja. Und dann haben wir uns halt entschieden, nee, wir machen jetzt nicht mehr eine lange Ausfahrt, sondern wir sind dann halt nur noch rausgefahren nach Ottmarschen in so einen Stadtteil und sind da mit Freunden essen gegangen. Das war die einzig längere Fahrt. Das war eine Fahrt von 23,4 Minuten, ja, so ungefähr, also länger nicht. Aber wir waren tatsächlich auch nicht zusammenlaufen, weil er hatte nicht nur den Job, sondern auch seinen Sohn, weil die Mutter des Sohnes leider nicht da war an dem Wochenende, weil die bei den Europameisterschaften der Frauen in England ist, also so halt, weißt du? Und da muss man das Kind natürlich noch jonglieren und so, und dann war gemeinsames Laufen leider nicht. Ja. Aber ich habe einen Tag wollte ich dann halt auch nur ganz, da hatte ich mich mit ihm verabredet, habe gesagt, pass auf, ich gehe noch laufen morgen früh, aber nur eine halbe Stunde. Ja, dann sagte er, ja, dafür extra runterkommen und so lohnt sich nicht, ja, ja. Anderer Stadtteil und so weiter. So, und dann bin ich halt losgelaufen und dann war das halt die Laufstrecke für die olympische Distanz. Ja, und dann, ich wollte wirklich nur 5 Kilometer laufen und bin dann doch 10 gelaufen, weil ich dann so neben der Strecke her, ne, bist du halt auch dort angequatscht und oh, Bestzeittage, du weißt, wie das ist, ja, liebe Community, ihr seid ja überall dabei, ganz viele Leute, die mich halt auch da angesprochen haben und dann bin ich halt einfach eine Stunde gelaufen, das war halt einfach auch herrlich, ja, ein bisschen da rumlaufen, die Leute beobachten und so, ich mach das gerne.
Das stimmt, ja, und ja, ich habe natürlich...
Ja, hier habe ich es noch nicht geschafft, im Lauf Wunderland, Oregon.
Aber gut,
ja, ich habe es noch nie geschafft.
Ist ja Jetlag-mäßig auch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, also ist ja auch, glaube ich, noch nachvollziehbar, dass man vielleicht erstmal ein bisschen groggy ist. Ne?
Ja,
nicht, dass
man sich aufpassen. Dann. Muss man aufpassen, ja, genau. Dass man da nicht gleich Blödsinn macht. Ne?
Aber wahrscheinlich könnt ihr, wie ist denn das immer? Lass mich kurz überlegen. Da gibt es doch bei euch Journalisten, gibt es doch auch immer, oder ist das nur bei Olympischen Spielen? Ich weiß es nicht genau, aber es gibt doch dieses Journalistenrennen auch.
Ja, das gibt es eigentlich auch immer. Ja,
das ist genau. Normalerweise 800, in Hayward Field, das wäre doch ja. Mal so eine unique ja, Experience möchte, einfach auch so. Nicht. In Hayward Field, also.
Ja, du hast. Guck mal, das ist ja schon, ja. Da kommen wir gleich schon in Ballung hier. tatsächlich hat, glaube ich, von uns das letzte Mal, also wir haben ja in unserem Team in den letzten Jahren immer wieder eben auch Läuferinnen und Läufer gehabt. Ich habe ja gesagt, der Marcel Fehr, der Lebensgefährte von der Hanna Klein, ist ja eigentlich in unserem Team jetzt dieses Jahr drin, aber nicht hier bei der WM. Der wird in München dabei sein. Also das wären dann halt so Kandidaten. Ne? Und solche laufen da übrigens auch.
Von dem Kaliber, ja, also meinst du? Wow.
Mittelstreckenläufer, die halt so unmittelbar erst ihre Karriere beendet haben oder die wirklich mal top, top, top waren. Ja, oder eben, keine Ahnung, vielleicht jetzt nicht gerade im Top-Leistungsbereich, aber also so wird da jedenfalls gelaufen. Ne? Also da wird auf jeden Fall deutlich unter 2 Minuten gelaufen. Ne? So ist es nicht. Und ich glaube, Frank Busemann hat zum letzten Mal teilgenommen.
Dem würde ich das ja sofort wieder zutrauen auch. Das ist ja so.
Der ist ja überhaupt jeder Challenge gegenüber sehr aufgeschlossen, sozusagen. Und der kam gestern und der sieht sehr fit aus. Ja? Also der war schon, glaube ich, 2-mal im Urlaub jetzt irgendwie im Sommer und der macht einen. Der ist bereit, ja, die Leichtathletik-Weltmeisterschaft auch körperlich anzunehmen. Was war denn bei dir? Du hast ja letzte Woche auch nichts mal gemacht, also jedenfalls nicht das ganze Training durchgezogen. Und dann an dem Tag, wo es dir schlecht ging, mal schnell noch ein Tempo-Programm
Also bei mir ist nach wie vor der Wurm drin. Ich war stattdessen Anfang der Woche mal wieder ein bisschen unterwegs bei Ärzten, Physios und Osteopathen. Das Sprunggelenk ist sehr gut. Ne? Wir wollen ja auch immer die positiven Sachen hervorheben. Das Sprunggelenk, was im Frühjahr wirklich gelitten hat, ist sehr gut. Aber ich habe nach wie vor so eine Rückenproblematik, die sich nach der letzten Tempoeinheit letzte Woche so ein bisschen vermehrt wieder gemeldet hat. Das war davor latent schon da. Es geht in die Richtung, was mich im Frühjahr dann auch letztlich in Hamburg ja doch sehr gestört und behindert hat. Da war ich nochmal für einige Untersuchungen unterwegs in München an der Säbener Straße bei dem Osteopathen von Patrick Lange, auch nochmal beim Corox Center, Reha-Zentrum sozusagen. Da haben wir auch eine ganze Reihe an Messungen und Tests gemacht, auch so Muskeltests und wie Muskeln arbeiten mit so Druckmessplatten bei Sprüngen, bei Ganganalysen. Das war ein extrem spannender Nachmittag. Vielen Dank hier auch nochmal an die Kollegen, falls ihr zuhört, ihr wisst, wen ich meine, für eure Passion, Leidenschaft und Detailverliebtheit. Und da kam halt leider auch noch raus, dass es so eine Problematik mit einem meiner Lendenwirbel gibt. Es ist jetzt kein Bandscheibenvorfall oder sowas, aber sagen wir mal, die Instabilität, die da vorhanden ist, äußert sich mit einer ähnlich gelagerten Irritation von den Nerven im Oberschenkel hinten dann. Und ja, das braucht kein Mensch, ist wahrscheinlich ja, irgendwo die Folge vielleicht von der Fehlbelastung, die ich im Frühjahr im Training hatte, aufgrund der eigentlich der Sprunggelenksgeschichte, ne? Dass man halt dann ungleich läuft, asymmetrisch belastet und dadurch halt viel Stress im unteren Rücken verursacht hat. Und deswegen, ja, bin ich gerade viel wieder bei Physios und in Behandlung, was nicht sehr cool ist und sicherlich auch die Stimmung aktuell eher drückt, aber Ja, manchmal ist der Wurm drin, ne? Was soll man machen? Ne? Ich weiß auch nicht. Ich berufe mich gerne mal wieder auf mein Alter. Vielleicht will mir mein Körper mitteilen, dass er da keinen Bock mehr drauf hat. Ich weiß es nicht. Aktuell versuche ich das mit Galgenhumor zu nehmen, sozusagen. Alles andere hilft ja nicht. Ich bin natürlich morgen früh wieder im Krafttraining und versuche an diesen Schwachstellen zu arbeiten, das stabilisiert zu bekommen. Wir versuchen da natürlich auch eben mit Übungen gegenzusteuern, aber das sind natürlich auch alles Sachen, die halt jetzt auch nicht von heute auf morgen gehen. Schön wäre immer die einfache Lösung, die Form, dass man sagt, du kriegst hier einmal irgendwas eingerenkt und dann passt das wieder, oder du kriegst hier eine Spritze und dann ist gut, aber danach sieht es aktuell nicht aus, sondern dass man versuchen muss, diesen instabilen Wirbel über spezielle Übungen zu stabilisieren, um diese Nervenirritation loszuwerden. Weil es ist halt jetzt nicht so riesig fun, wenn ich schnell laufe.
Und laufen bitte? Geht gar nicht, oder?
Laufen geht also gar die nicht, Montag, Dienstag, die Woche war ich jetzt nicht laufen, weil ich ja in Behandlung war. Dienstag habe ich auch ein paar Spritzen bekommen tatsächlich. Keine Sorge, jetzt keine chemischen Hämmer oder sowas, aber was halt was Homöopathisches, so in die Richtung von Traumel und sowas, was zumindest so die Reizzustände ein bisschen dämpfen soll sozusagen. Aber danach hieß es, ich soll jetzt auch mal 2 Tage das in Ruhe lassen, weil das natürlich dann sich auch erstmal irgendwie beruhigen muss. Ich war heute bei Jan, also bei meinem Physio hier zu Hause auch. Da haben wir nochmal ein paar Mobilisationsgeschichten gemacht. Ich fühle es jetzt im Gehen und Sitzen wieder okay an, also bin ich schmerzfrei. Aber laufen habe ich mir noch nicht getraut. Ich würde fast vorschlagen, dass ich morgen mal, da muss ich nachher nochmal schreiben, morgen eine kleine Runde mal probiere vorm Krafttraining. Ich muss ja eh ein Warm-up machen und ich habe jetzt auch nicht so viel Bock, das Indoor zu machen. Dann laufe ich lieber von dort aus eine kleine Runde und mache danach meine Stunde Kraftprogramm. Aber ja, ist aktuell echt sehr, wie soll ich sagen, frustrierend.
Ja, das ist natürlich, wenn du gleichzeitig Bauherr bist und dann noch da was hochhebst und da was machst, nicht einfacher, ne? Weil das sind so Sachen, die auch nicht förderlich sind für so eine Rückengeschichte, ne? Das ist ja oft auch so eine Stressproblematik, die dann dazukommt.
Das generelle Stresslevel aktuell hilft jetzt sicherlich auch nicht dabei, dass man sich grundsätzlich mal entspannt. Aber das ist ja dann hoffentlich endlich in der Hoffnung, dass das irgendwann noch so fertig wird, wie man das halbwegs im Hinterkopf hat. Aber tatsächlich, mit einem Blick auf die Uhr, ist es auch so, dass ich dreimal darfst du raten, wo ich jetzt wieder hin darf. Natürlich zur Baustelle, weil wir da nochmal einen Termin mit dem Handwerker haben. In der Hoffnung, dass wir da nochmal ein paar Themen gedeichselt bekommen, so in aller Kürze. Denn in der Hoffnung, dass dann zumindest nächste Woche mal der Boden verlegt wird, werde ich jetzt auch gleich nochmal mit Barbara zur Baustelle fahren. Und hoffen, dass wir das zumindest da gewisse Fortschritte erzielen können.
Sag mal, und dann hast du aber, nachdem du das alles hinter dir gebracht hast, schon den Blick auf München gerichtet und hast dir Tickets gekauft.
Ja, genau. Also wenn man schon nicht selber dabei ist als gleichzeitiger Fan, dann muss man natürlich sich zumindest anderweitig committen. Und ich habe.
Du musst jetzt nochmal kurz nachdenken, was ist nochmal in München? Sagen,
ich weiß gar nicht,
was das ist so eine Thematikverschiebung. Ja.
Nee, ich habe mir tatsächlich letzte Woche endlich mal Tickets noch gekauft, zusammen mit Freunden, einigen Freunden, die ihr natürlich auch im Podcast kennt, unter anderem Felix und weiteren Leuten. Und wir werden auf jeden Fall ein paar Tage natürlich auch im Stadion verfolgen. Ich werde unter anderem aber auch in der Woche mal für Adidas mit Adidas zusammen auch noch 1-2 Sachen machen, aber unabhängig davon, genau. Ich habe mir für die Abendsession 2 Tickets geholt, ich glaube für, ich weiß gar nicht, Donnerstag und Freitag, glaube ich, auf jeden Fall. Da gab es auch viele coole Laufgeschichten noch. Samstag ist noch optional, da wussten wir noch nicht genau, ob wir es nochmal zu dritt oder zu viert schaffen, gemeinsam hinzuschauen.
Ja. Also ich kann euch sagen, der Dienstagabend ist der beste Abend, ja, aber das guckt man dann sowieso besser bei uns
im Fernsehen. Am Fernsehen natürlich, ihr braucht ja auch ein bisschen Einschaltquote. Oder wir lassen natürlich parallel, während wir im Stadion sitzen, noch Sportschau.de laufen oder so.
Das ist noch besser. Das übrigens, das ist wirklich cool. Das kann ich euch echt nur empfehlen, weil ich weiß nicht, wer von euch schon mal bei einer Leichtathletik-Großveranstaltung im Stadion war. Es ist natürlich anders, ja. Also ich empfinde das als ganz großen Reiz dieser Sportart, aber für viele Leute ist das eine Überforderung. Weil wenn du 4 oder 5 Wettbewerbe gleichzeitig in so einem großen Stadion hast und du sitzt nun mal da, wo du sitzt, dann kriegst du garantiert das, was auf der anderen Seite des Stadions passiert, nicht mit. Das heißt, du fokussierst dich dann halt auf irgendwas und schaust jetzt meinetwegen, weil du da in der Nähe sitzt, Stabhochsprung an. Okay, dann ist das spannend und cool. Ja, Mono Duplantis, ja, den haben wir gestern auch gesprochen. Der ist natürlich als aufgewachsen in den USA und Schwede, sowohl hier der große Favorit als auch dann nachher in München dabei. So, dann guckst du das an und plötzlich Jubel auf der anderen Seite. Ja, und dann hast du natürlich schon verpasst, was da los ist, ja, und dann sagst du, scheiße, wo ist die Zeitlupe? Ja, die Zeitlupe ist ja dann irgendwo, ja, und wenn du dann die App hast und machst dann da sportschau.de an, ja, dann hast du das da und kannst das nochmal angucken, und in der Regel ist es ja dann so eine Minute oder sowas zeitversetzt, ne, weil dein Handy das natürlich ein bisschen langsamer hat, als wenn du das jetzt irgendwie über deine fette WLAN-Leitung zu Hause hast, und dann kannst du da nochmal rasch reinschauen, und im Zweifel dir auch noch eine zweite Perspektive holen. Ja, weil im Stadion habe ich halt auch oft bei Fußballspielen, wenn ich da drin bin, denke ich, Mist, Slow-Mo, wo ist die Slow-Mo? Ich will es noch mal sehen. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ja.
Das stimmt, ja.
Das ist halt so, weil bei Leichtathletik-Wettbewerben verstärkt, weil du das gar nicht gewohnt bist, wenn du das nicht oft siehst, 3 oder 4 Wettbewerben in so einer Schüssel gleichzeitig zu folgen, ist wirklich nicht einfach.
Ne? Genau, deswegen Pro-Tipp für euch, wenn ihr auch in München oder vielleicht auch in Eugene seid, wobei, na, Eugene wird wahrscheinlich schon wieder schwierig, da habt ihr bestimmt so Geoblocks drin, da werdet ihr wahrscheinlich vor Ort nicht Sportschau.de angucken können, aber in München ist das natürlich möglich, und dann seid ihr im Stadion trotzdem über alle Entscheidungen parallel perfekt im Bilde, je nachdem, was ihr natürlich für Tickets habt und wo ihr sitzt. Aber ja, Ralf hat schon recht, erfahrungsgemäß wird es schwer, im Stadion alles gleichzeitig optimal zu verfolgen. Fürs Wochenende ist jetzt klar, Leute, heute, ja, wenn wir diese Folge jetzt hier rausbringen, ist Freitag. Dementsprechend 20.20 Uhr. Live ARD anschauen und danach direkt auf sportschau.de rüberwechseln. So werde ich das zumindest am Freitag machen. Samstag bin ich tatsächlich on the road, denn da bin ich dann beim Ball des Sports in Wiesbaden auf Einladung von Adidas. Freue ich mich sehr drauf.
Ah, okay.
Ja, mit der Smoking und so. Ja, freue ich mich schon, schon richtig drauf.
Ja, ja. Oh,
ja, hello. Das wird cool. Barbara ist auch eingeladen.
Das wusste ich gar nicht mehr, das ist ja sonst
normalerweise.
Im Winter, ne? Das ist ja jetzt auch
genau, so Corona-bedingt Sache, ist es verlegt worden, genau, gab es auch doch ein paar Jährchen Pause, natürlich aufgrund von Corona, und freue ich mich sehr drauf, ist Premiere und ist, glaube ich, eine sehr schöne Sportveranstaltung / Sportgala und so, also da bin ich mal gespannt.
Sind natürlich die ganzen Leichtathleten nicht da, ja. also viele nicht da, aber es ist schon ein bisschen klassentreffendes, ja,
genau,
Sport,
genau.
Ist ganz cool.
Das wird am Samstagabend eben in Wiesbaden sein, und ja, so ein bisschen roter Teppich und so, schadet ja auch nie.
Ja, und da kannst du ja unauffällig auf dem T-Shirt auf das Handy stehen lassen, das macht gar nichts. Ne? Ich schreibe dir, wenn du gucken musst, ne? Jetzt gleich, ne? Hier, ja, oder der Lauf und dann los. Was ist denn Samstagabend? Ich muss mal
eben reingucken. Habe ich auch nicht auswendig im Kopf, was da schon ansteht. Ja? Also ich glaube, Marathon ist erst.
Ja, aber tatsächlich ist es ja so, also du bist ja, du willst es ja auch genießen und so weiter, ist ja klar, ja, aber die Wettbewerbe mit den Entscheidungen fangen ja dann wieder erst um 2 Uhr nachts an, ne? Also da bist du dann ja gerade erst vom Ball wieder zurück.
Genau, also je nachdem, wie lange der Abend da noch wird, aber das wäre eigentlich perfekt, da kann ich direkt übergehen zum Livestream dann wieder im Hotel.
Ja, das ist sogar dann Live-Fernsehen, also da könntest du dann auch den großen Schirm anmachen, ne? Das ist alles gut.
Optimal.
Ja, da, spätestens dann ist es bei mir mit Laufen auch vorbei, aber deshalb habe ich halt letzte Wochenende da ein bisschen mehr gemacht, dass man ein bisschen mit einem guten Fitnesszustand hierher kommt, wobei die Weltmeisterschaften tatsächlich einige Tage haben, die keine Vormittagssession haben, und dann kann man das halt entsprechend machen. Aber jetzt am Anfang geht es ja erstmal los mit Marathon, mit Frauen-Siebenkampf, und das sind dann halt komplette Tage. Da geht es sehr, sehr früh morgens los. 6 Uhr fängt zum Beispiel der Tag mit dem Marathon an, endet abends um 11. Ja, herzlichen Glückwunsch auch dafür. Ja, und dann ist man auch froh, wenn man mal einen halben Tag keine Veranstaltung im Stadion hat, ja, weil man dann ja auch für die nächsten Tage vorbereiten muss. Aber da kann man dann mal ein Ründchen laufen gehen. Ja, so sieht mein Wochenende aus, ne? Auf der anderen Seite der Kugel.
Und euer Wochenende sieht hoffentlich natürlich sportlich aus, präferiert Laufen, aber natürlich ist auch bei uns, ihr wisst Bescheid, Radfahren und Schwimmen akzeptiert, solange ihr parallel Sportschau schaut.
Ja, übrigens die beiden 3000 Meter Hindernisläufer, ne? Ja, beide ganz große Künstler auf dem Rad. Ja, machen das auch, ja, beide auch regelmäßig im Winter. Ja, und Karl Bebendorf, deutscher Meister, drei Hindernis, ja, schaut euch das an am Freitagabend. Auch guter Schwimmer. Ne? Und was ist richtig? Schwimmen, Radfahren und Laufen, was war das nochmal? Richtig! Triathlon. Und vielleicht noch ein ganz kleiner Hint, ja, da hat unser Gast der nächsten Woche auch schon seine Fühler ausgestreckt.
Oh ja, das ist ein guter Cliffhanger. Den lassen wir so stehen. Schreibt gerne unter den Post, den wir natürlich zu dieser Folge morgen dann auch online stellen werden. Schreibt doch gerne mal eure Tipps rein, wer unser nächster Gast sein wird. Mit dem kleinen Hinweis, dass Triathlon für ihn nicht fremd ist. Bin ich sehr gespannt, was da für Tipps kommen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir entlassen euch in euer Wochenende. Heute, wie gesagt, in einer etwas kürzeren Fassung, weil ich jetzt gleich los muss und Ralf jetzt auch noch einen anstrengenden Tag vor sich hat. Und dann sehen wir uns zumindest theoretisch sozusagen digital, wenn wir alle Sportschau schauen.
Ich winke, ne? Versprochen.
Genau, du grüßt ein bisschen zurück mit, ihr habt doch bestimmt noch eine Einstellung mal, wo man euch noch im, sozusagen in der Reporter-Session auf der Reporter-Tribüne sieht. Ja. Braucht man da eigentlich ein theoretisch dringendes Mal noch ein Bestzeit-Merch, dann kannst du hier mit einem Bestzeit-Shirt oder so dann sitzen.
Also, sagen wir mal, das Wort Bestzeit in so einer Übertragung unterzubringen ist... Also ist eine Herausforderung, die mich eher beleidigt. Ja,
stimmt, natürlich.
Ja. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Ja, gibt viele Neuigkeiten. Schaut auch auf unseren Insta-Accounts vorbei, da gibt es eine Menge. Und ja, dir, Philipp, ein herrliches Wochenende in Wiesbaden.
Ne? Danke. Dir in Eugene, Ralf, und dann bis nächste Woche.